In beiden Playoff-Serien oder in beiden Conference-Finals sind jetzt 3 Spiele gespielt. In beiden Serien steht es 2-1. Also wir sind auf Kurs oder wir hoffen immer noch auf Game 7 in beiden Spielen. Und würden heute in der neuen Folge einfach mal über die beiden Serien reden. Und hinten raus noch so ein paar News. Ich glaube, Matthias, du hast noch einen Trade rausgesucht, über den du gerne reden willst. Vielleicht noch ein paar Gerüchte. Genau, eine bunte Folge heute.
Genau, und du hast es schon angesprochen. Rangers sind vorne 2-1 und die Dallas Stars sind auch 2-1 vorne. Ich glaube, wir haben jetzt noch gar keine Folge aufgenommen, seitdem die Conference Finals laufen, oder? Geht so zack, zack. Also, du hast recht, wir haben ja das letzte Mal über die Vorschauen gesprochen. Vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz erst die Florida-Serie an. Florida gegen die Rangers natürlich, da will ich jetzt nicht die Rangers unter den Tisch kehren. Und wir haben schon angesprochen, dass wir schätzen, dass die Serie ziemlich physisch wird und sehr eng. Und bis jetzt sind wir komplett darin bestätigt worden. Die ersten beiden Spiele war, ich will nicht sagen, na, es war einfach defensiv geprägt. Also Spiel Nummer 1, auch wenn Florida da 3-0 in New York gewonnen hat, war es eigentlich ein Eintorspiel. Florida hat getroffen und dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Eigentor von Lafreniere, wo Shestjorkin den Puck ganz schlecht wegspielt und dann verhudeln es die da selber und Lafreniere macht ihn selber rein zum 2-0 und das 3-0 war dann nur noch ein Empty-Net-Goal. Spiel 2 war dann ein ähnliches Bild, wieder sehr defensiv geprägt, sehr ruppig. Ging dann in Overtime, wo dann die Rangers den glücklichen, also nicht den glücklichen, sondern einfach die Serie ausgeglichen haben. 2-1 ging das aus. Und jetzt Game 3 war das Spiel, worüber sich, glaube ich, viele jetzt gefreut haben, dass dann so richtig hin und her ging. Florida hat's. Ah nein, die Rangers, tut mir leid. Die Rangers haben es 5-4 in Overtime gewonnen und es war eigentlich alles geboten. Viele Tore, ganz viel Show. Wir können gleich nochmal ein bisschen auf so einzelne Sachen eingehen, aber es war voller Highlights. Die Florida geht in Führung, kassiert dann den Rückstand, ist 4-2 hinten, rennen die Rangers im dritten Drittel gegen die Wand, gleichen aus. Und die Rangers, muss man sagen, retten sie in die Overtime, auch dank einem überragenden Torwart. Und dann, oh, wer hat das Tor gemacht? Alexander Wennberg, sein allererster Treffer dieses Playoffs und entscheidet dann da das Spiel. Also da war wirklich alles drin, was das Hockeyherz begehrt.
Sollen wir dann ganz kurz über das Torhüter-Duell sprechen oder vielleicht kannst du das kurz einordnen, weil das haben wir in der Vorschau auch gesagt, dass Bobrovsky zwar, also vor der Serie haben wir es angesprochen, dass er zwar sehr, 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 sehr gut spielt und sehr, sehr gut offensichtlich spielen kann und auch die Nerven hat für eine Playoff-Performance, meiner Meinung nach aber der Schwächere ja von den beiden war, stand vor der Serie. Du hast jetzt gerade Shesterkin in Spiel 3 angesprochen, wie ordnest du es jetzt ein?
Ja, dass sich das, was wir bisher gesehen haben, bewahrheitet hat. Also Shestjorkin hatte den riesen Fauxpas in Game 1, während sein Gegenüber einen Shutout gemacht hat und seitdem hat sich das Blatt gewendet und, oder gewandt? Gewendet. Das Blatt hat sich gewendet. Und jetzt gerade in Game 3 war Florida so dominant. Es war so ähnlich wie ein Oilers-Spiel gegen die Canucks, also wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die Canucks da als Sieger hervorgehen und sowas jetzt im Spiel. Und das haben sie auch sehr viel Shestjorkin zu verdanken. Und wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, was man da jetzt groß umstellen kann, weil es war jetzt in beiden Spielen, die waren so knapp, dass Florida halt nur ein Quäntchen Glück braucht oder Bobrovsky eben diesen einen Save mehr machen muss, dass das Spiel andersrum ausgeht und dann steht es nicht 2-1, sondern 3-0. Also das ist jetzt wirklich, ist die zwei Leistungen von Shestjorkin in den letzten beiden Spielen sind echt so das Zünglein an der Waage, dass die Serie, also das jetzt die Führung für die Rangers ausmacht.
Vielleicht noch Zahlen dazu, weil du gesagt hast, sie wurden eigentlich überrannt und eigentlich hat Florida so von allen Positionen aus abgefeuert. Shesterkin hatte 33 Saves in Spiel 3. Man darf es ja nicht vergessen, er hat 4 Gegentore kassiert und trotzdem hatte er ein mega Spiel. Also so, dass du sagst, wow, das war eine überragende Leistung. 33 Saves in Summe. Rangers hatten 23 Schüsse, Florida hatte 37 Schüsse. Da schon mal der Unterschied. Dann Shot Attempts. 108 für Florida und 48 für die Rangers.
Wow.
Also Florida versucht es aus allen Lagen, wo man auch vielleicht daraus ziehen kann, ja, ihre Taktik ist, wir zimmern aus allen Lagen rauf und machen Druck, Druck, Druck. Andererseits bei 108 Shot Attempts muss man sich auch überlegen, ob sie zu richtigen Zeitpunkt ihre Shots nehmen.
Ja, wenn du mir sagst, sie haben 37 Schüsse aufs Tor gebracht und 108 mal probiert, kann zum einen heißen, sie ballern, was das Zeug hält, aber auf der Kehrseite der Medaille schießen sie entweder sehr viel vorbei oder ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf oder ich kenne keine Zahlen, oder die Rangers blocken halt wahnsinnig viel, was auch eine gute Defense ausmacht. Und aber was ich da noch sagen wollte, der Unterschied, weil ich jetzt da gerade die Parallelen gezogen habe zu der Oilers-Serie gegen Edmonton, gegen die Canucks. Und was auch dein Argument untermauert, dass die Save Percentage von Shesterkin jetzt nicht mega überragend ist, aber er trotzdem unfassbar gut hält, ist, dass die Qualität der Chancen, die Florida dann tatsächlich aufs Tor bringt, sehr, sehr hoch ist. Also er kassiert 4 Tore, ja, und wenn man sich nur das Scoreboard, das Scoresheet anguckt, ist es, oh, jetzt will ich gar nicht, unter 90% auf jeden Fall gehaltene Schüsse, aber die Qualität ist schon enorm. Also
ich habe ihn ja vorher schon als Schlüsselfigur deklariert. Also ich habe gesagt, auch ein überragender Bobrovsky wird nicht besser sein. Er kann aufs selbe Niveau kommen, aber er wird nicht besser sein. Und bislang ist es der Fall, nur dass Shesterkin jetzt einfach besser war.
Aber noch besser war. Sind wir uns einig, wenn sie auf dem gleichen Niveau sind, dann steht es 3-0 für Florida.
Wenn sie auf dem gleichen Niveau sind, steht es 3-0. Nein, eben nicht. Weil Shesterkin noch besser sein kann.
Achso, okay.
Also wenn sie gleich gut sind, steht es meiner Meinung nach nicht 3-0. Oder ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll. Aber quasi, ich meine, dass wenn sie gleich gut sind, dann sind sie auf demselben Level, weil Bobrovsky natürlich sehr, sehr gut spielt, aber weil Shesterkin nicht überragend spielt, wofür er aber das Potenzial hat. Das heißt, eigentlich kann er immer noch eins besser spielen. Das heißt, wenn sie auf dem gleichen Niveau sind, sehe ich halt ihn nicht sein volles Potenzial ausschöpfen und Bobrovsky schon.
Das ist ein geiler Punkt.
Falls es Sinn macht.
Es macht Sinn.
Und Shesterkin wurde jetzt auch natürlich, wie du sagst, über den grünen Klee gelobt. Also von allen Seiten wird natürlich über ihn geredet und die Torhüter-Position sowieso so eine spezielle Position. King Hank hat ihn auch extrem gelobt und vor allen Dingen aber auch nicht nur seine Performance, sondern so seine Attitüde und so seine Art auch auf dem Eis und neben dem Eis. Ihm macht es halt Bock und er zieht halt Energie daraus, dass er so viele Schüsse kriegt. Es findet er noch cooler, also es findet er noch besser. Und dann pusht diese sich. Positive Energie, hat auch so ein paar Witze gemacht, dann wurde er darauf angesprochen, dass Tkachuk ihn ja häufiger mal provoziert vom Netz, vom Tor. Und dann hat Shesterkin nur geantwortet, ja, thank God and luckily I don't speak English. Aber natürlich im perfekten Englisch. Also halt, also mit anderen, also er nimmt das alles irgendwie auf eine sehr gute Art und Weise auf, weil schon die Rangers ihn ein bisschen zu sehr, also sie verlassen sich teilweise zu sehr auf ihn, weil er musste jetzt so überragend spielen, damit, also das ist, glaube ich, der Punkt, den du eben auch sagen wolltest, damit es 2-1 steht.
Mhm.
Also sie setzen ihn unnötig gerade in diese Position, ein bisschen unnötigerweise, weil sie ja teilweise sich halt auch extrem auf ihn verlassen und auf seine Performance so quasi sich so dran heften.
Das ist ganz interessant zu sehen, wie Mannschaften sich verhalten, wenn sie sich wirklich sicher fühlen mit ihrem Torwart. Wenn dann jetzt ein anderer Torwart im Tor ist oder sie einfach kein Vertrauen haben, dass der hinten sie raushaut, wie anders sich das Spielverhalten
ändert. Da kommen wir gleich noch in vollen Zügen zu, Gott sei Dank.
Ich bin gespannt.
Wir reden über die Oilers heute.
Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen.
Hau raus.
Weil du Henrik Lundqvist angesprochen hast.
Yes.
Das ist ja so einer von den Top 5 All-Time NHLern, die niemals diesen Stanley Cup anfassen durften. Denkst du, der findet es jetzt auch ein bisschen mit einem faden Beigeschmack, sollten die Rangers jetzt 3 Jahre, nachdem er da weg ist und hier seine Thronfolger da im Tor steht, den Stanley Cup holen? Oder freut er sich zu 100%?
Also freut er sich zu 100%.
Okay.
Ich glaube, dass das mit dem Karriereende, hoffe ich, für ihn dann auch abgeschlossen ist. Also er wird immer sein ganzes Leben lang dem nachtrauen, dass er nicht gewonnen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist Fakt. Aber ich hoffe, oder so, ich kenne ihn ja nicht so gut persönlich,
so,
ja, dann aber ich hoffe oder schätze ihn tatsächlich so ein von seiner Art, also dass das 2 separate Emotionen sind.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, oder? Ja, ja, aber deshalb sage ich, ich glaube, das eine, dass du immer
so bittersweet,
immer diese eine Sache nicht erreicht hast, das wird immer bei ihm sein. Egal wie alt er ist und egal wann und egal wie.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass es gleichzeitig bedeutet, dass es jetzt dann einen faden Beigeschmack hat. Ich glaube, jeder, der das so sehr will und so sehr dafür gearbeitet hat, versteht, wie viel das dann für die aktuelle Mannschaft bedeutet. Und ich glaube dadurch, und für die Franchise ja auch, also dadurch glaube ich, nicht nur, dass es überwiegt, sondern dass das einfach ein losgelöster, emotionaler Gedanke ist.
Glaube ich, ehrlich gesagt auch. Mir ist es gerade nur wirklich, ja, als wir darüber gesprochen haben, ist mir der Gedanke gekommen. Das hatte ich davor noch nie gedacht.
Hast du noch irgendwas, was wir bei...
Ich wollte ja noch 2 kleine Sachen ansprechen. Und zwar, die eine Sache ist, dass wir reden hier quasi ausschließlich über den Torhüter, während wir Barclay Goodrow als den wahren Helden der New York Rangers quasi unter den Tisch kehren. Der ist ein richtiger Playoff-Performer, hat nur 4 Tore jetzt in der Regular Season geschossen und jetzt in Game 3 schon sein 5. und sein 6. Tor gemacht. Eins davor in Unterzahl. Ich glaube, das war das 3-2 für die Rangers. Also das ist auch genau so ein Spieler, der dann manchmal so Tampa, der hat ja auch bei Tampa gespielt und Tampa hatte da oft so genau immer den Spielertypen, den sie dann in den Playoffs hatten, der dann auf einmal so richtig durch die Decke gegangen ist. Sei es zum Beispiel jetzt Barclay Goodrow und ich glaube, oder im Jahr drauf war es Brandon Hagel, die wie so Phönix aus der Asche auf einmal in den Playoffs ihre Leistung zeigen und Barclay Goodrow tut es. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, ist, da würde ich nochmal gerne auch zurückgreifen auf die Physis, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Und jetzt hat es hier Jacob Trouba in meinen Augen ein bisschen übertrieben. Ich habe auch andere Meinungen gehört, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wo sie sagen, naja, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nichts Schlimmes an dem Hit. Und ich finde es, Eishockey ist, finde ich, hart genug, dass man solche Sachen, wie da passiert sind, jetzt nicht nur mit einer 2-Minuten-Strafe und 5.000 Dollar quittiert. Bei der 2-Minuten-Strafe dann übrigens Barclay Goodrow, glaube ich, in Unterzahl getroffen hat. Und zwar haut er, ich glaube, es war Evan Rodriguez, seinen Ellenbogen relativ ungebremst an den Kopf. Und bei aller Härte, die auch die Playoffs mitbringen, da denkt man sich schon, dass das vielleicht ein bisschen außer Kontrolle gerät, sowas.
Ich glaube, dass also die ein paar Punkte der Diskussion sind, dass es halt so verschiedene Kameraeinstellungen ja immer gibt und die halt auch eingespielt wurden live im Fernsehen und aus einer oder zwei sieht es halt so aus, als würde er ihn gar nicht treffen. Und beim Paar ist es eigentlich meiner Meinung nach ziemlich deutlich, dass er ihn trifft. Und ich glaube, dass die sind, die Realität darstellen und die anderen halt die Perspektive verzerren und täuschen. Aber ich glaube, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen die Diskussion. Und zusätzlich glaube ich, dass man halt einfach sieht, mit wie viel Absicht und Kalkül dieser Move passiert.
Voll.
Und das ist ja das Entscheidende. Also für mich ist das ja auch nochmal der entscheidendere Faktor. Also er will ihm einfach den Ellbogen auf Kopfhöhe oder Nacken, Halshöhe reinzimmern und nimmt eine Verletzung und sowas alles in Kauf. Und allein deshalb ist es schon eigentlich ein Major Penalty, was es ja jetzt nicht war.
Ob er das so machen will, weiß ich nicht. Also so wie es ich gesehen habe, war, er will mit allen Mitteln diesen treffen. Typen stoppen.
Ja,
genau, weil die Chance wäre groß gewesen und ja. Jacob Trouba war ja schon, das war ja schon klar, dass er eine Strafe bekommt.
Ja.
Also Florida hatte die Scheibe und Jacob Trouba, es war ein Delayed Penalty und dann haut er den anderen auch nochmal um. Also er wollte, glaube ich, auf Torwirkung raus einfach diesen Evan Rodriguez irgendwie abhalten. Ich war mir relativ sicher, dass er gesperrt wird. Ist nicht passiert.
Ich auch, ja.
Ich bin relativ gespannt jetzt auch, wie Matthew Tkachuk nächstes Spiel damit umgehen wird. Ich glaube, das wird das Ganze nochmal ganz schön anheizen. Und sie spielen in Florida, wo echt eine geile Stimmung war. Also da wird was geboten sein.
Genau, also wir nehmen auch vor Game 4. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber ja, also fingers crossed. Und an sich ist schon alles angerichtet, dass es in 7 gehen könnte.
Ja, also ganz ehrlich, an dem Punkt würde ich sogar meinen kleinen Finger ins Feuer legen. Okay, okay. Dass es in 7 geht.
Dann zur anderen Serie. Schwenken wir rüber. Dallas führt 2-1 gegen Edmonton. Und auch da, genau, haben wir... war in der letzten Folge nur der Ausblick und jetzt sind wir mittendrin in der Serie. Vielleicht kurze Zusammenfassung. Spiel 1 wurde in Double Overtime entschieden, 3-2 für Edmonton. Spiel 2 hat dann Dallas gewonnen, 3-1. Und Spiel 3 dann jetzt 5-3 für Dallas.
Ich habe ja? ganz kurz, weil ich wollte noch kurz zu diesem Ausblick nochmal was sagen, da haben wir was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar hat Dallas in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt 7 Serien immer das erste Spiel verloren und bis auf einmal in Overtime.
Ja. Ah ja, okay, das war
3-2 gegen Minnesota in Overtime, 5-4 gegen Seattle in Overtime, 4-3 gegen Vegas in Overtime, 4-3 gegen Vegas nicht in Overtime, 4-3 gegen Colorado in Overtime, jetzt 3-2 gegen Edmonton in Overtime.
Okay, das ist echt gut.
Also das ist doch wirklich total verrückt,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Also war das eigentlich vorprogrammiert.
Da hätten wir mal Geld drauf hätten sollen.
Ja, aber es war Double Overtime. Das hätten wir das dann trotzdem bekommen. Ja, weil es in Overtime ging wahrscheinlich.
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben es nächstes Jahr da. Oder in den Player. Oder
Glücksspiel kann süchtig machen, Kinder.
Oder wir wetten natürlich nur hier privat. Um Gummibärchen.
Sollen wir kurz über Spiel 1 und Spiel 2 reden, bevor wir Spiel 3 auseinandernehmen? Oder?
Ja, können wir gerne machen. Ich habe mir jetzt Spiel 1, ist schon ehrlich gesagt so lange her, bis auf das, dass es in Double Overtime ging und dass McDavid in der ersten Overtime uns die zweite Overtime hätte schon ganz schön ersparen können.
Das stimmt allerdings.
Also war aber eine geile Aktion von, wer war es denn? Chris Tanev, glaube ich, der da seinen Schläger reinhält und das Netz, also das Tor war relativ ganz schön leer.
Frei, ja.
Für McDavid.
Ja.
Und dann Double Overtime und ja, dann ging es halt weiter für die Stars zum Verlieren.
Genau, also Game 1 dann an Edmonton. Und ja, halt einfach mega spannend mit diesen, also Double Overtime war schon mal eigentlich, was das angeht, ein perfekter Start in die Serie. Und dann halt aber der Turnaround von Dallas, die jetzt die Serie halt anführen, Spiel 2, 3-1 gewonnen, haben wir eben schon gesagt. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf jetzt so fokussieren wollen. Ich würde fast sagen, Spiel 3 hat so viel hergegeben, springen wir da hin oder hast du noch was zu Spiel 2?
Nee, ich würde auch sagen, wir nehmen mal Spiel 3 ein bisschen mehr unter die Lupe. Auffällig war da das erste Drittel. Alle, glaube ich, die das gesehen haben, dachten sich, die Oilers nehmen hier den Sieg zu 100% mit. Das erste Drittel war sowas von dominant von den Oilers. Und was man ihnen da ankreiden muss, ist, dass es tatsächlich nur 2-0 stand. Ich glaube, Dallas hat zum ersten Mal aufs Tor geschossen. Da stand schon 2-0 für die Oilers und die Schüsse waren 7-0 für die Oilers. Und da kamen sie erst so ein bisschen ins Spiel und die Oilers hatten dann im Laufe des Drittels noch 5-6 richtige Hochkaräter. Was mir dann aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es ein Knackpunkt im Spiel war, war, als dann Jake Oettinger eine Scheibe gehalten hat, ist er so ein bisschen verhöhnt worden. Also nicht ein bisschen, er ist sehr verhöhnt worden von den Oilers-Fans. Und er hat dann bis dahin wirklich ein relativ toughen Arbeitstag. Es ging relativ flott in sein Tor rein. Und naja, ab dem Moment hat so ein bisschen das Klick in seinem Kopf gemacht und er hat dann auch nur noch von den, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal irgendwie so kommenden 24 Schüssen, nur noch ein Gegentor kassiert, obwohl er ziemlich flatterig auf den Beinen war. Und wenn du einen Torwart hast, der flatterig auf den Beinen ist, und McDavid, Dreisaitl, Hyman, Eugene Hopkins und wie sie nicht alle heißen hast, dann ist am besten, du nutzt es aus und schießt ihm die Bude voll. Und dieser kleine Moment da im Spiel oder von den Oilers-Fans hat da vielleicht im Kopf von ihm was bewirkt. Und nicht nur bei ihm, sondern auch ganz Dallas kam dann auch ins zweite Drittel rein und das Spiel war wirklich, als hätten die Trikots getauscht. Dallas hat das Spiel der Oilers komplett zerstört, haben das zweite Drittel total dominiert, das relativ schnell gedrehte Spiel mit dem Doppelpack von Jason Robertson und weiß ich nicht, wer das andere Tor gemacht hat zum 3-2.
Wyatt Johnston.
Ah, Wyatt Johnston, richtig. Ich glaube, sein 11. Treffer in den laufenden Playoffs und er ist erst zum zweiten Mal in den Playoffs. Und gut, dann der Ausgleich wieder, 3-3 nach dem zweiten Drittel. Und dann komischerweise im dritten Drittel wieder das gegensätzliche Bild, in dem die Oilers das Zepter wieder total in die Hand nehmen, bloß jetzt nicht mehr in Tore ummünzen können. Jason Robertson, 4-3, sein erster Career-Playoff-Hattrick. Und dann noch ein Empty Net Goal von, ich glaube, Miro Heiskanen. Und irgendwie ein sehr, sehr komisches Spiel.
Darf ich nur ganz kurz sagen? Johnston, weil du meinst, in den laufenden Playoffs ist es, also in den laufenden Playoffs ist es sein 8. Tor. Mm. Und in Summe 12, weil er erst zweimal, also er hat schon 12 Playoff-Tore, obwohl er erst zweimal in den Playoffs war.
Ja, ich habe aber 11 sogar, glaube ich, bloß gesagt. Alles falsch. Mist.
Nein, ja.
Knapp vorbei.
Nicht falsch.
Aber es war wirklich ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Und wir hatten das Powerplay der Oilers so sehr gelobt und es war ja auch so super. Und was Dallas allerdings macht, um dieses Powerplay irgendwie zu eliminieren, ist sehr wenig Strafzeiten ziehen. Jetzt erst 6 Strafzeiten, glaube ich, in den bisherigen 3 Spielen und die Oilers noch kein Powerplay-Tor draus gemacht. Da haben sie den so auf wobei nicht so unkonventionell, weil wenn man sieht, dass Dallas auch in der Regular Season sehr wenig Strafzeiten bekommen hat, ich glaube nach Vegas die wenigsten, es ist eine für deren sehr konventionelle Art, dem Gegner ein schlechtes Powerplay aufzudrücken, indem sie ihm einfach gar keine Powerplay-Möglichkeiten geben. Bis jetzt geht's auf.
Und wir müssen noch mal kurz über dieses zweite Drittel reden. Mhm. Das erste Drittel war von Dallas katastrophal. Es war auch gut von den Oilers und offensichtlich sind die Oilers offensiv einfach eine mega gute Mannschaft. Aber es war sehr schlecht von Dallas. Die waren überhaupt nicht anwesend. Und dann drehen sie das Spiel im dritten Drittel. Was waren es? 3 Tore innerhalb von 3 Minuten 33?
Irgend sowas, ja.
Im zweiten Drittel drehen sie das Spiel. Da haben sie 16 Schüsse aufs Tor und Edmonton 7. Aber das Entscheidende ist, sie drehen die Partie. Und sie drehen die Partie nicht nur auf dem Scoreboard, sondern für mich war dann viel mehr klar, dass Dallas dieses Spiel gewinnt, als nach dem ersten Drittel der Punkt, den du gesagt hast, klar machen es die Oilers. Ja, natürlich live dachte jeder, klar machen es die Oilers. Aber das ist der Unterschied, weil jedes Mal denkst du dir halt so, nein, also dadurch, dass sie es gedreht haben, die sind einfach auch davon überzeugt, dass sie einfach den fucking besseren Torhüter im Tor haben, auch wenn der einen richtig beschissenen Start ins Spiel hat. Und innerhalb von, wann ist das erste Tor gefallen? 2-3 Minuten.
Ich glaube, es war der zweite Schuss erst oder
den
so.
Den ersten kassiert und direkt, also und sie mit 2-0 in die Drittelpause gehen. Also mit 0-2.
Ja, die haben so richtig.
Und dann bringt es auch nichts, dass Dallas im dritten Drittel nur 3-mal aufs Tor schießt.
Nur 3-mal im dritten
Drittel. 3-13.
Aber zwei Tore gemacht.
Aber eben, aber und auch so, es ist egal, weil sie die Oilers dann schon gebrochen haben. Und das kann nicht sein. Du kannst nicht dann gebrochen sein. Es geht nicht. Sie haben trotzdem gut gespielt im dritten Drittel. Die waren halt, aber trotzdem, das geht einfach nicht.
Ja, es hilft ja nichts. Du kannst ja noch so gut spielen, wenn du die Dinger nicht reinmachst. Und das zeichnet die Oilers einfach aus, dass sie einen Haufen Tore schießen, dass die da einen Haufen Tore schießen können. Und wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, dann geht es so aus, wie es ausgeht. Dann braucht Dallas nur 3 Schüsse im letzten Drittel, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ein komplett richtiger Punkt, was du da ansprichst. Ja,
unglaublich.
Und Dallas hat halt bewiesen, auch, dass die, was du schon gesagt hast, auch, glauben die an sich, glaube ich. Weil so beschissen, wie es läuft, ich glaube, das 2-0 war sogar ein halbes Eigentor von ihnen.
Es war es gewertet eigentlich als, also steht McDavid Own Goal, glaube ich.
Okay, also es lief ja wirklich alles gegen die. Und trotzdem kommen die raus und biegen dieses Ding um, kriegen dann wieder eins, sind dann deutlich wieder unterlegen und gewinnen es trotzdem. Das ist ja also eine Winner's Mentality. Und dann ist jetzt Rope Hintz natürlich zurück. Wir haben ihn alle vermisst. Gleich mit 2 Assists sich wieder zurückgemeldet. Der wird dem Ganzen natürlich jetzt auch sehr gut tun. Also er hat ja auch über die meiste Zeit in den Vegas und Colorado, ich weiß gar nicht, wie lange Colorado gespielt hat, ich glaube bis Game 4, immer in der ersten Reihe Center gespielt. Also der wird dem Ganzen jetzt auch nochmal einen deutlichen Push nach vorne geben.
Ja, also er hat 4 Spiele verpasst, genau. Also jetzt die ersten 2 in dieser Serie.
Und die letzten 2. Genau, dann ist er Game 4 raus.
Ja, genau.
Genau. Ich habe ein immer schlechteres Gefühl, was die Oilers angeht, auch wenn es erst 2-1 steht. Aber wenn Dallas so den Stiefel durchbekommt, hilft es auch nichts, dass ich sie so gelobt hatte nach Game 7 gegen die Canucks. Schauen wir mal. Übermorgen, also Donnerstag, ist das 4. Spiel nochmal in Edmonton und das ist sehr richtungsweisend. Also wenn sie nach Dallas fahren mit einer 3-1-Hypothek,
dann wird es sehr schwierig.
Dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ich habe sie ja auch, also ich lobe sie ja nie. Und trotzdem habe ich gesagt, letzte Serie haben sie ja schon ihre Mentalität unter Beweis gestellt. Sie haben ja schon harte Situationen überstanden, gedreht. Sie haben die Serie am Ende gewonnen. Das war wirklich tough. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass Dallas trotzdem und deshalb jedes Mal so weiß, die sind halt mental eben nicht so stark wie wir. Die kommen dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von Dallas gedacht hat im dritten Drittel, hier wird es jetzt nochmal eng. Und ich weiß nicht, ob jeder einzelne von den Oilers gedacht hat, das gewinnen wir noch. Und Das ist der Unterschied. Es kann nicht sein, dass sie dieses Spiel verlieren. Das macht mich so sauer.
Es erinnert mich aber auch ein bisschen an das Parallelspiel bei Rangers gegen Florida im letzten Drittel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Florida dieses Ding, obwohl es nur 4-4 stand, was heißt nur 4-4, es stand 4-4, und ich hatte sehr das Gefühl, Florida gewinnt es. Und ich glaube, die Rangers hatten das auch bis zu dem Zeitpunkt, wo Laviolette die Auszeit genommen hat, und dann hat es Momentum wieder geschiftet. Es war eine sehr ähnliche Dynamik in beiden Spielen.
Ich bin echt gespannt. Wirklich, wirklich gespannt. Mhm. Eigentlich haben sie so eine gute Mannschaft.
Ja, das ist wahr. Wollen wir einen Haken dran machen an die Serie? Schauen wir, wie es in der nächsten Folge ausschaut, wie, ob da jetzt schon jemand weiter ist oder nicht. Und schauen wir mal, was sonst noch so bei den anderen Teams passiert ist, oder? Weil ich war sehr überrascht. Wir waren zusammen im Auto, glaube ich, als ich es gelesen habe, dass Ryan McDonagh wieder zurück bei den Tampa Bay Lightning ist. Und ich habe da so ein bisschen den Beigeschmack, als wollten sie wieder die alte Gang da zusammenbringen, die 20 und 21 da die beiden Stanley Cups geholt hat. Und mir sagt es auch, dass sie da noch nicht die weiße Flagge hissen, dass sie sagen, der Kader oder der Kern, den wir jetzt so haben mit Point, Kucherov, Vasilevskiy und Hetman, hat noch einen Stanley Cup im Köcher, weil sie haben jetzt wieder Picks abgegeben, einen Zweitrunden-Pick von 2025 und einen Viertrunden-Pick einen Siebtrunden-Pick nächstes Jahr, und sie bekommen einen Viertrunden-Pick dieses Jahr und Ryan McDonagh. Also die haben jetzt diesen Draft, weder den ersten noch den zweiten und den dritten, und im nächsten Draft 25 keinen ersten und keinen zweiten. Also sie gehen wieder mehr oder weniger all in.
Die Frage ist, was passiert mit Steven Stamkos?
Das wollte ich dich auch fragen.
What's happening? Julian, wie heißt der GM von denen?
Breezeboer
hat gesagt, es heißt nicht, dass wir nicht noch genug Capspace finden für Stamkos.
Und wo ist der?
Also sagt wir, er sieht das Potenzial dafür, dass sie noch Capspace freiräumen.
Das heißt, da müssen sie wen abgeben, weil ich glaube, sie haben jetzt überhaupt, also die haben glaube ich jetzt nicht mal 12 Stürmer unter Vertrag und nur 5 Millionen also Capspace. Mir fällt es so schwer zu sagen, dass sie ihn nicht unter Vertrag bekommen, weil ich kann es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Der ist da seit er, weiß ich nicht, 2007 gedraftet wurde oder so, hat mit denen Stanley Cups gewonnen, ist glaube ich mittlerweile der All-Time-Goal-Leader, Kapitän. Und ja, jetzt, aber das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, dass McDonagh zurückkommt. Was passiert jetzt mit Stamkos? Also, ich glaube nicht, dass er für seine 5 Millionen unterschreiben wird. Auf der anderen Seite müssen sie dann irgendwen abgeben. Ich bin genauso gespannt. Vielleicht kommt er zu den Habs, das wäre doch geil. So ein erfahrener Goalscorer stünde uns gut zu Gesicht.
Vielleicht.
Sag niemals nie.
Und apropos Habs, ich habe nur jetzt auch gelesen, dass sie mit Slavkovsky in die Vertragsverhandlungen anscheinend gehen. Aber die Frage, was er jetzt wert ist und wie teuer das wird. Also ist die Frage, ob die Habs ihn halten wollen werden für den Preis.
Das wird sehr interessant. Ich glaube nicht, dass die Habs ihm mehr zahlen wollen, als sie Nick Suzuki zahlen. Und der kriegt, glaube ich, 7,55 Millionen im Jahr. Ich glaube, das ist so das interne Limit für Restricted Free Agent Stürmer, die aus den eigenen Reihen, sagen wir mal, so kommen. Da hast du Suzuki, Caulfield, der knapp drunter ist, und ich glaube, sie würden gerne, dass Slavkovsky genauso viel bekommt wie Cole Caulfield. Das hätte auch alles wunderbar funktioniert, hätte der in der zweiten Saisonhälfte nicht wirklich überragend gespielt. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass die entweder sie versuchen, dass sie ihnen 8 Jahre geben zu den Caulfield-Konditionen. Davon, glaube ich, werden sie nicht abrücken. Oder ihm schauen, dass sie ihnen so einen sogenannten Bridge-Deal anbieten. Dass sie ihn, wir haben das zum Beispiel bei Matthew Barzal vor 3 Jahren gesehen, da sind sie sich auch nicht so ganz einig geworden. Und dann haben sie ihnen einen Einjahres- oder einen Zweijahresvertrag gegeben. Und er war nach Ablauf dieser Zeit immer noch Restricted Free Agent. Und dann hat man die ganze Situation nochmal neu bewertet. Kann natürlich Vor- und Nachteile bergen. Es kann sein, dass Slafkovský das macht und auf sich selbst wettet, sagen die Amerikaner immer so schön, und sagt, naja, ich spiele jetzt so weiter, wie ich bisher gespielt habe, werde immer besser und dann bin ich auf keinen Fall in 2 Jahren ein 7 oder 8 Millionen Euro Spieler, sondern Dollar-Spieler, sondern habe meinen Anspruch auf 10 oder 11. Oder es geht nach hinten los und seine Entwicklung verläuft nicht so, wie er sich's erhofft, dann lässt er Geld liegen. Abgeben werden sie nicht, da lege ich mich fest.
Dann noch ganz kurz zu den Canucks. Sie wollen Lindholm resignen, ist das realistisch? Schnelle Einschätzung.
Ja, ist realistisch. Ich hatte allerdings auch ein Gerücht gelesen, jetzt vor kurzer Zeit, dass das wieder ausklauen würde. Und das ist interessant, weil sie sind anscheinend an Martin Nekas von den Carolina Hurricanes dran. Und wenn sie das machen, dann ist Lindholm weg. Da ist natürlich auch wieder die Frage, für wie viel kriegst du es? Lindholm hat sehr gut, glaube ich, in Vancouver gefallen. Die ganze Gruppe scheint sehr harmonisch durch diese Playoffs und durch die Saison gegangen zu sein. Also realistisch ist es und ich glaube auch, dass es passieren wird.
Ich habe natürlich die krassesten Insider-Informationen, weil seine Frau hat auf Instagram, hat auf Instagram gepostet, wie sie die Koffer packen, also so zusammenpacken, also nicht nur in Urlaub fahren. Und dann hat irgendein Fan auch so gefragt über die Story und dann hat sie geantwortet, it's all up in the air. Drama.
Aber wie viele Koffer waren es?
Drama.
Vielleicht fahren sie echt mit 12 Koffern nach Schweden.
Na, es war schon so, sie packen zusammen, weil es nicht klar ist, ob sie dahin zurückkommen.
Aber packen und dann wohin? Weil sie wissen ja auch nicht, wo es hingeht, wenn sie nicht zurückkommen.
Ja, aber vielleicht wissen sie schon, dass sie nicht dorthin zurückkommen.
Drama.
Drama. Fand ich gut.
Ist auch gut, ja.
Und dann noch, es ist eigentlich kein großes Gerücht oder keine große Sache zum Einschätzen, aber die Penguins wollen Jagr.
Das wäre doch geil. Für was? Spieler, Trainer, Maskottchen?
Ich glaube, eine Mischung aus
allem. Ein Hybrid.
Sie haben gesagt, a role for Jagr that would let him spend the majority of his time in the Czech Republic, where he lives, owns and still plays for his hometown club.
Kladno.
Also wahrscheinlich so Senior-Berater, Advisor, Youth Talent, whatever.
Sowas. Ja, so Scout für Eastern Europe wäre doch, glaube ich, ganz gut. Ich war ja zufällig, habe ich mal in Kladno übernachtet letztes Jahr und wusste nicht, dass da Jaromir Jagr spielt. Dann war ich in Kladno beim Abendessen und habe Kladno gegoogelt, weil ich wissen wollte, was da so ist.
Alles voll mit Jaromir Jagr.
Habe ich dann auch erfahren. Da habe ich eine Bowlingbahn Abend gegessen übrigens.
Sehr schön. Na, ja. Weil die waren jetzt halt der President of Business Operations. Finde ich einen guten Titel.
Das ist gut, ja.
Er ist gleich President of Business Operations. War jetzt nämlich dann in Prag für die WM. Und hat dann mit ihm wohl diese Gespräche geführt. Also er soll halt mehr sein als ein Ambassador, also mehr als ein Maskottchen.
Der wäre doch eine schöne Story, oder?
Fände ich auch schön. Ich sag ja, es war einfach
nur... Und ab nächster Saison dann?
Es war einfach nur eine schöne Anekdote.
Fände ich gut.
Sehr gut. Dann war's das für heute.
Genau.
Bis dann.
Ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.